Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Andy.
Und Dustin.
Und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist.
Und Schlagzeuger.
Und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Egal, ob du gerade erst loslegst oder schon lange Musik machst, wir teilen jede Woche Tipps, Erfahrungen und Stories aus unserem Musikerleben. Und in dieser Folge soll es aufgrund des aktuellen Wetters um das Thema Open-Air-Gigs gehen. Schöner wird's nicht oder schlimmer geht's nicht. Und genau, dazu aber später mehr. Hast du schon die Sonne genossen, Dustin? Guten Morgen.
Moin. Ja, lustig, dass du jetzt heute so aufs Wetter anspielst. War heute früh, war es hier zumindest sehr bewölkt. Ja. Bei euch auch, okay.
Aber ich bin aufgestanden und es war Regen auf dem Vordach und ich dachte so, okay, du musst nur an Open-Air denken und es fängt schon an zu regnen. So, ne?
Genau, Classic. Aber das hat sich jetzt hier verzogen und jetzt ist wieder total nett. Deswegen habe ich heute Morgen noch nicht die Sonne genossen, aber ich musste heute, ganz interessant, ich musste heute Morgen eine andere Fahrradstrecke nehmen, weil ich gestern bin ich ohne Kind sozusagen ins Studio gefahren und habe auf dem Rückweg gemerkt, dass es da eine Baustelle gibt und es gibt halt so eine Strecke, da muss ich einmal unter einer Brücke herfahren. Und da ist die sanieren da jetzt, glaube ich, den Straßenbelag unter der Brücke. Da komme ich mit dem Fahrrad nicht durch und habe heute damit kurz eine andere Strecke genommen und festgestellt, die ist auch cool. Also die ist nicht so malerisch schön, da fahren wir nicht die ganze Zeit durch so Grünanlagen. Dafür ist die deutlich glatter. Ja. Also ich habe gemerkt hier an meiner Watch irgendwie, dass meine, der Volatilität meiner Pulsfrequenz deutlich weniger ist, weil ich keine Rampe rauffahren muss und so. Ja. Genau, das war ganz gut. Und als wir am Kindergarten ankamen, dann waren die Wolken auch schon wieder weg. So.
Ja, genau. Jetzt scheint die Sonne auf jeden Fall. Wir haben auch am Montag hier quasi bei uns, ich sag mal, ja, Viertelstunde, 10 Minuten mit dem Fahrrad, gibt's direkt unten an der Ruhr so ein kleines Schwimmbad. Das gibt's irgendwie schon immer. Das ist vor ein paar Jahren zerstört worden beim letzten großen Ruhrhochwasser, wurde dann wieder eröffnet. Und die hatten irgendwie Sonntag auf Muttertag Saisoneröffnung. Und wir haben das in der Zeitung gelesen, Anja und ich, und hatten halt Montagmorgen beide ein bisschen Zeit und haben gesagt, komm, wir eröffnen die Freibadsaison. Was aber, ich sag mal, wenn draußen die Temperaturen noch nicht über 20 sind und das Wasser 23 hat, ist das auf jeden Fall, wenn man rauskommt und es war richtig windig, ist das schon so, dass man da nicht zu lange nass rumliegen will, aber war auf jeden Fall sehr cool. Ja,
so kann man eine Woche auch mal anfangen irgendwie, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Wasser ist ja eh immer nett. Ich hatte lustigerweise letzte Woche? Genau. In der Practice-Session hatte ich das erste Mal, dass sich jemand quasi von einem Boot aus zugeschaltet hat, weil er gerade eine Woche Boat-Office gemacht hat.
Kann man mal machen.
Nicht Home-Office, sondern Boat-Office, ja.
Witzig, das wird mir wahrscheinlich nächste Woche auch passieren. Ich habe ja ein Schüler-Ehepärchen schon länger im Unterricht und die machen eine für Freunde oder mit Freunden machen die so eine Segelbootüberfahrt von Flensburg in die Niederlande. Ah. Genau, und je nachdem, wie es mit dem Netz bestellt ist, sind die bei der Practice-Session dann auch vom Segelschiff sozusagen mit am Start. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Könnte mir also genau das gleiche könnte mir dann tatsächlich jetzt auch nächste Woche Donnerstag, glaube ich, passieren. Ja, cool. Ich habe vorab noch ein bisschen was zu sagen. Hast du 50 dahin getippt?
Wusstest du nicht, dass ich Geburtstag hatte? Nein, Spaß.
Doch, ich weiß, wann du Geburtstag hast. Das kann man sich sehr gut merken.
Ja, nee, ich wollte nur darauf hinweisen, vielleicht hat ja jemand Lust, die 50. Spotify-Sterne-Bewertung für uns abzugeben. Dann sollte er sich jetzt sputen.
Genau, ach so, aber wir haben 49. Schon. Ja. Krass, okay. Ja, ich habe noch was zu, wie sagt man das denn, zu verkünden. Und zwar ein paar von euch, die hier, die uns irgendwie auf anderweitigen Wegen auch schon kennengelernt haben, haben es vielleicht schon mitbekommen. Aber für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, tatsächlich ist das so, dass ich mit meiner neuen Band Times Like These wir brauchen Verstärkung am Bass. Unser Bassisten hat's zerlegt. Und wir suchen jemanden, der oder die ist zwischen, idealerweise, wir sind ja nicht dogmatisch, aber irgendwo so zwischen 25 und 45, hat Bock auf Songs von den Chili Peppers, den Foo Fighters, Limp Bizkit, was vergesse ich, Muse, Queens of Stone Age, sowas halt. Und hat Bock in einem ambitionierten Tribute-Projekt richtig was auf die Beine zu stellen. Wir proben hier bei mir in Dortmund im Studio und wir kommen so aus dem Großraum Ruhrgebiet und Niederrhein. Und wenn das jetzt was ist, wo du denkst, halt, stopp, musst du unbedingt mitmachen, dann schick gerne eine E-Mail an info@groovesandmore.de. Das muss ich nämlich loswerden.
Genau. Und wenn du nochmal hören willst, wie, was und warum überhaupt Folge 122, so veranstaltest du ein Konzert erfolgreich selbst. Da haben wir quasi das Kick-Off-Konzert von Dustins Band ein bisschen besprochen. Da bekommst du ein bisschen mehr Einblick noch.
Sehr schön, dass du immer diese Folgennummern parat hast.
Ja, das ist, wenn man einen zweiten Bildschirm hat und schnell genug tippen kann, gar nicht so.
Es ist gar nicht so eine Hexerei. Jetzt hast du deinen Zaubertrick verraten. Okay, wir wollen aber heute über Umairs sprechen, ne? So.
Ja.
Ja, spannend.
Ja. Ja, der Grat zwischen schöner wird's nicht und schlimmer geht's nicht. Auf jeden Fall sehr schmal manchmal. Ne?
Manchmal sind's nur 5 Minuten, die den Unterschied machen in die eine oder die andere Richtung. Als du es vorgeschlagen hast, habe ich direkt auch das, was du dann 2-3 Tage per Sprachnachricht noch nachgereicht hast, so wie wir es aufbauen wollen, so dass wir auch ein paar Stories preisgeben, so im Sinne von Best und Worst of vielleicht. Ich hatte direkt 2 Bilder von Worst-of-Momenten. Als es geschrieben war, hatte ich das direkt vor Augen. Stichwort zu nah am Wasser gebaut und so.
Ja, da kommen wir dann noch zu. Also erstmal ist Open Air ja eine total nette Idee, finde ich, weil gerade mit gutem Wetter das einfach eine tolle Stimmung ergibt. Und wenn ich da an die schönsten Open Air Sachen denke, dann denke ich an alles zwischen, ich sag mal, kleinen, urigen Hinterhöfen, wo du mit einem Jazz-Trio stehst und irgendwie einfach so eine Nachbarschaft zusammenkommt und eine total schöne, intime Atmosphäre und alle haben Spaß und jeder hilft mit und ne, wo du dann auch andere Herausforderungen hast, irgendwie, weil es vielleicht nur einen Stromkreislauf gibt oder so, als bei größeren Veranstaltungen. Ne, aber irgendwas dazwischen bis hin zu irgendwie, ich erinnere mich dann an einen Gig, wo ich in Wilhelmshaven direkt am Strand gespielt habe und wenn du dich auf der Bühne quasi so leicht schräg nach hinten gedreht hast, hast du so da in die Jade quasi rausgeguckt. Ne? Einfach auch bei gutem Wetter so ein Platz, so weit du gucken kannst mit Menschen. Also ich erinnere mich einmal Christopher Street Day in Köln, irgendwie da auf der Hauptbühne und ein kompletter Platz, der einfach Bock auf Party hat, ist nicht das Schlechteste, so wenn du auf der Bühne stehst. So, ne? Und da kann Open Air wirklich schön sein. Aber natürlich bist du irgendwie diversen Sachen ausgeliefert und es gibt ein paar Sachen, die man beachten sollte, auch im Vorfeld. Also je nach Größe der Veranstaltung sind es dann, wie gerade schon erwähnt, so auch unterschiedliche Herausforderungen. Aber wenn dir direkt die die schlimmsten Sachen eingefallen sind, was sind denn so schönste Erinnerungen bei dir an Open Air?
Dass ich mir einmal weiß ich nicht, wie solche Dinge entstehen, aber ich habe mal ein Open Air gespielt, habe ich mir quasi einen Lebenstraum mit erfüllt. Und ich glaube, dass das ein bisschen zurückgeht auf ein Konzertvideo, was ich sicherlich ein paar Mal zu oft geguckt habe in meinem Leben. Es gibt so eine ganz tolle Konzertserie, die hat tatsächlich, wenn ich das richtig zusammenkriege, Chad Smith organisiert. Und zwar im Amphitheater in Athen hat er so eine Konzertreihe veranstaltet und ein paar Bands dahin geholt. Ich habe natürlich dieses Foo Fighters Konzert sehr häufig geguckt und dachte mir, boah, das muss echt krass sein, so im Süden, im Sommer, ne, spätabends, alle haben Bock in so einem Amphitheater und ich durfte so eine Art von Gig spielen in einem, ich weiß ja nicht, ob man das Amphitheater nennt, aber sieht genauso aus, war halt nicht Griechenland, sondern Spanien und da haben wir im August eine Show gespielt, ich würde mal sagen, da waren so 2.500 Leute, 3.000 Leute irgendwie. Es war also nicht so ein riesiges Amphitheater, aber es war krass, weil da, wo die sozusagen reinkamen, also so frontal vor der Bühne war der Eingang, da war so eine Aussparung sozusagen in der Tribüne und von da aus konntest du aufs Meer gucken. Das war schon so ein Bild irgendwie, ne? Da habe ich, das war mal so ein Traum und dann dachte ich, hatte ich aber auch wirklich beim Soundcheck schon so diese Realisierung, okay, krass. Das ist das jetzt gerade. Genau das habe ich mir mal so vorgestellt und gewünscht. Hätte ich natürlich gern mit anderer Musik noch gestaltet, aber das steht auf einem anderen Zettel.
Ich habe gerade noch gesehen, deine alte Band, letzte Woche oder so, haben die in so einer tierischen alten Stierkampf-Arena aufgespielt, ne, wo ich so gedacht habe, boah, das ist eine Filmkulisse, wie sieht das denn aus? Mega. Und gibt's ja in allen Abstufungen, da denke ich gerade, wenn ich an sowas Amphitheatermäßiges denke, hier im Ruhrgebiet sind ja viele von diesen alten Halden, wo die das Ganze, den Abraum aus den Bergwerken quasi hochgeschafft haben. Und da hat man ja die unterschiedlichsten Sachen mitgemacht. Und irgendwo in Bottrop ist eine, da hat man oben aus so riesigen, ich weiß nicht, Betonklötzen oder so, auch so ein Amphitheater quasi draufgebaut. Und da habe ich mal mit
Gelsenkirchen.
Na, ich meine in Bottrop, aber ist egal. Da haben wir mal mit der Big Band oben drauf gespielt und auch total surreale, ne? Also ringsrum quasi so ein bisschen Wüstenlandschaft und dann ein bisschen tiefer wird die Halde halt komplett grün und du guckst halt quasi auf der einen Seite bis Schalke und auf der anderen Seite irgendwie bis Essen und dies und das und das ist der totale Wahnsinn. Gibt schon schöne Plätze so.
Okay, ja. Es gibt einmal das Amphitheater in Bottrop und es gibt das Amphitheater in Gelsenkirchen. Aber wenn du es als Wüste bezeichnest, dann würde ich eher in dem Fall tatsächlich das Bild von, was Google jetzt gerade zeigt, von Bottrop sagen.
Weil ja, es war die Bebot Big Band, von daher tippe ich auch auf Bottrop.
Okay, ja, genau. Das sieht ja wirklich sehr wüstenmäßig aus. Witzig, ja, kannte ich noch gar nicht.
Ja, und dann, also ich glaube, wir durften zum Aufbau mit den Autos mal da hoch und ich weiß gar nicht mehr, wurden die Leute mit Bussen da hochgekarrt? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein paar Jährchen her, genau.
Ja, stark.
Ja. Ja, das Naheliegende ist natürlich Wetter. Ne? Vielleicht räumen wir das zuerst aus dem Weg irgendwie. Und da gibt es halt verschiedene Herausforderungen von Regen, Hitze, Kälte, Wind, die einem so einen Tag auf jeden Fall mal komplizierter machen können. Bis hin zu, dass es halt ins Wasser fällt. Ne? Du hast ja gerade schon was zu nah am Wasser gebaut gesagt, ne? Und
das ist tatsächlich wortwörtlich zu verstehen.
Ja, also da ist meine krasseste Wassererinnerung ist, da habe ich mit der Jackson Tribute Show, da haben wir irgendwo, ich meine, das wäre bei München gewesen, auf so einem Firmengelände gespielt, haben aufgebaut, Soundcheck gemacht und so und dann waren wir eigentlich fertig und dann so, ja komm, wir werden jetzt nochmal ins Hotel gefahren hier mit dem Shuttle und sowas. Und während wir im Hotel waren, ist draußen die Welt untergegangen mit einem Gewitter, was also so Kategorie 10 von 10. Ne? Und obwohl diese Bühne, wie eine Bühne halt meistens so ist, du gehst eine Treppe hoch, aber irgendwie ist es doch passiert, dass sie so halb überflutet worden ist und da diverse Kleinigkeiten, Effektboards und andere schöne Dinge unter Wasser gestanden haben, mehr oder weniger. Und ich erinnere mich tatsächlich, dass der Preamp, den ich da auf dem Fußboden stehen hatte, weil wir da so in ihr mit kleinem Besteck, weil ich kam, glaube ich, von einem Gig mit Terrence aus Dresden oder so direkt dahin, hatte keine eigene Bassanlage dabei, mit kleinem Besteck gespielt. Und ich sah das halt nur und so habe gedacht, oh nein, habe das aber aufgeschraubt, ein bisschen trocknen lassen und dann ging es nachher Gott sei Dank wieder so. Also irgendwie haben wir die Show auch über die Bühne gekriegt, weil danach war wieder schönstes Wetter, aber das ist so da die krasseste Wassererinnerung, die ich so habe.
Ja, Wassererinnerung habe ich jede Menge, aber ich löse jetzt zuerst einmal zu nah am Wasser gebaut wortwörtlich auf, weil die Bühne war wortwörtlich zu nah am Wasser gebaut. Und das ist ja ein Problem, wenn man so an Gezeiten denkt. Und die Technik-Crew, die war schon von vor Ort. Also wir haben an der Elbe gespielt. Mhm. Und da spielt Gezeiten ja auch eine relativ große Rolle. Und ich dachte mir schon, als wir ankamen zum Aufbauen, das ist aber ganz schön nah am Wasser. Dachte aber, es ist gerade Flut. Wie sich dann im ersten Set herausstellte, war da noch nicht Flut. Und du musst dir vorstellen, als er anfing, war das noch so ein Ding von, sag mal, habe ich jetzt Hallus oder ist das Wasser näher gekommen? So, ne? Also gehst auf die Bühne rauf, kriegst du an und ich stand da mit dem Riser, weil die Bühne nicht so groß war, wirklich auch sehr bündig hinten. Also mit auf dem Podest. Und merkst du, irgendwann ist doch komisch. Und dann siehst du nach und nach, wie so hinten an der Bühne so Wasser auf die Bühne schwappt. Und sehe und guckst und denkst, ich dachte aber erst noch, das ist aber jetzt nicht das Wasser aus der Elbe, was da drauf schwappt, sondern irgendjemand putzt da gerade und hat irgendwie doofen Putzeimer ausgekippt oder so. Und wir spielen so 2, 3 Songs weiter. Dann höre ich so durch den Innen so ein ganz lautes Dröhnen. Ich denke, was ist das denn? Ach, so ein Schiffshorn. Dann drehe ich mich um und konnte durch die Gase, die sind ja meistens wie so Mückennetze, die Bühnen an der Seite, ne?
Ja, ja.
Sehe ich so ein ziemlich großes Schiff, also ein großes, großes Schiff, sehe ich quasi da an uns entlang. Bald
mit schöner Bugwelle.
Mit Bugwelle. Und also ich habe dazu gesehen und dachte so, das wird so wahrscheinlich in 5 bis 10 Minuten hier vorbeifahren. So, ne? Das war so die Distanz. Und ich hatte aber immer noch nicht, weil ich habe mich halt nicht um 180 Grad gedreht und mal hier die Gase an die Seite geschoben. So, naja, das Schiff kam näher. warf auch noch so einen Schatten auf die Bühne, war ein großes Schiff und auf einmal machte es Schwapp und es schwappte einmal komplett über die Bühne rüber. Aber einmal wirklich so bis, ich hatte ein 60er Podest, also 60 Zentimeter, ja, also wirklich bis, bündig bis zu meiner Podestoberkante einmal rüber. Ja, dann haben wir abgebrochen, ne?
Ja, also, ja, gut, dass ihr Techniker von vor Ort hattet, sag ich.
Ja, also Respekt, oder? Da muss er erstmal, da weiß man doch, oder?
Ja, eigentlich schon. Das geht auch im Kleinen. Ich erinnere mich an diverse Konzerte, also etwas anders, wo es dann einfach so regnet und die Bühne ein gewisses Gefälle hat und dann siehst du, spielst einen Gig und siehst rechts immer so drei Leute mit so Schiebern, so Putzschiebern, die verzweifelt versuchen, das Wasser da an einer Seite von der Bühne zu kriegen, damit es nicht einmal quer drüber läuft, so, ne? Weil es natürlich glatt wird und ich sag mal, wo jeder definitiv gucken sollte, auch wenn man mal nur ein kleines Gartenfest macht oder so, dass die Steckdosen, wenn es denn dann doch regnet, irgendwie nicht genau in der Mulde liegen, wo sich vielleicht das Wasser sammelt und dass alles ein bisschen hochgelegt ist und im Zweifelsfall ja trocken bleibt.
Also was das, ich sag jetzt mal so biblische Unwetter angeht, hatten wir 2023 echt ein paar Wochenenden hintereinander. Also da habe ich Regenfälle gesehen, das hatte ich so in dieser Form wahrscheinlich dann immer Glück, dass ich dann genau an dem Tag oder zu der Uhrzeit gespielt habe, wo das nicht passiert ist. Aber 2023 kann ich mich an zwei Sachen erinnern. Einmal Hannover am Maschsee. Da kam es runter, einmal beim Soundcheck, da ist die Stromverteilung abgeraucht, weil der Blitz eingeschlagen ist und so, musste eine neue Stromverteilung holen und Gedöns und so. Und dann lief aber alles irgendwie. Und dann hat es im zweiten Set so angefangen zu regnen. Also die haben das Konzert irgendwann abgebrochen aus Sicherheitsgründen, weil vor der Bühne so ein ehemaliges Schleusenbecken ist und da stand, ich würde sagen, innerhalb von 20 Minuten stand da 30 Zentimeter Regenwasser drin. Also das war schon krass. Und da war auch, dann ist einer von uns mit dem Auto auch gar nicht mehr rausgekommen aus dem Park, weil der stand auf der Wiese und da war schon so viel Wasser, konnte nichts mehr machen irgendwie, ne? Das war krass. Und da an dem Tag, wo ich meinen komischen Unfallstand gemacht habe. Das war der krasseste Regen und vor allem der konstant krasseste Regen, den ich jemals gesehen habe. Das war wirklich mit dem Einzähler, wurde da eine Schleuse geöffnet und das hörte ja nicht auf. Da gibt's auch noch zwei, drei coole Videos, wo du siehst, und das war eine Riesenbühne. Also wenn ich sage Riesenbühne, sage ich so Rock am Ring Utopia Stage Größe. Also wirklich exorbitant große Bühne. Und ich glaube, der Steve hat so vorne 6 Meter freigelassen, weil der Wind bis zu 6 Metern diesen Wasserstrahl in die Bühne reingefegt hat. Also jetzt weißt du, wie groß die Bühne ist, wenn du sagst, du kannst entspannt 6 Meter Platz lassen, so, ne? Boah, das war, aber da, so 200 Leute standen dann trotzdem vor der Bühne. Die waren, aber du warst halt auch innerhalb von 2 Sekunden so nass, dass es dann auch egal war. Die sind dann auch geblieben. Ein paar andere haben sich noch weggerettet. So.
Ja, wo du gerade Rock am Ring sagst, der Stefan, der ja auch neulich mal zu Gast hier bei uns im Podcast war, ja, der hatte noch vorgeschlagen, wir sollen doch mal eine Folge über Genesis machen. Und dann hatten wir ein bisschen geschrieben. Und dann sagte er gerade, der hatte ja auch von seiner Backliner-Tätigkeit erzählt, er wird gerade Rock am Ring preppen und vorbereiten. Genau.
Ja, Lukas ist auch da. Regen, Wacken, ne? Vorletztes, das war auch 23, da mussten die doch sogar noch Nachtschichten machen, weil es vorab schon so viel geregnet hatte und die mussten die Erde dann noch fertig, wo sie die Bühne auf den Acker stellen, ne? Das war 23, war so regnerisch der Sommer.
Ja. Ja, genau. Regen und Feuchtigkeit, aber auch Sonne kann zumindest für manche Sachen schwierig sein. Ich sag mal, fängt bei solchen simplen Sachen an, dass man selber genug zu trinken und vielleicht ein bisschen Sonnencreme dabei haben sollte. Immer schön, wenn man die Sonnenbrille vergessen hat und da auch beim Soundcheck noch gar kein Thema hat und dann geht man auf die Bühne und ist einfach blind, sieht weder die Kollegen noch das Publikum noch seine Noten. Das ist immer gefährlich. Also Open Air immer eine Sonnenbrille mitnehmen. Und schön ist auch, wenn man eben kein Dach hat oder die Sonne von der Seite irgendwie reinknallt, das kann halt dazu führen, dass zum Beispiel dein Tablet irgendwann in den Überhitzungsschutzmodus geht. Immer gerne gesehen, wenn irgendjemand so ein, ich sag mal, Billo-Tablet hat, die geben doch deutlich eher auf als die vom namhaften Hersteller, kann ich aus eigenen Vergleichsstudien auf jeden Fall sagen.
Man sollte Äpfel nicht mit Birnen vergleichen in dem Fall.
Ja, und tatsächlich ist es auch so, dass ich glaube, einmal Open Air ist auch war, dass mein Topteil einfach ausgegangen ist, weil das überhitzt war. Das hat aber auch irgendein Typ mal in irgendeinem Festzelt geschafft, weil er irgend so einen krassen Spot, der sich eigentlich die ganze Zeit bewegt, den hat er mal aus Versehen 10 Minuten auf der Stelle stehen lassen und dann konntest du Spiegelei auf meinem Topteil machen, ja. Mhm. Ja, genau. Also das sind so Hitzethemen. Wie ist das beim Schlagzeug? Wie ist das mit Stimmung oder so?
Ja, geht. Also, weil du hast ja in der Regel keine großen Temperaturabfälle, ne? Also oder Aufstiege im Sinne von innerhalb von 3 Minuten wird's ganz krass. Das ist beim Schlagzeug eigentlich kein Thema und ich sag jetzt mal, keine Ahnung, wenn du um 15 Uhr Soundcheck machst und dann ist es halt um 20 Uhr ist Show, dann ist halt 2 Grad kühler. Das ist nicht so ein großes Thema. Das ist ein Thema, wenn wir über Temperaturen sprechen, eher, ich habe mal eine Zeit lang auch so viele Weihnachtsmarktmucken gemacht, das ist eher ein Problem. Ah. Vor allem, wenn Heizpilze auf der Bühne sind, was man natürlich beim Spielen erstmal ganz toll findet und dann werden die in der Pause ausgemacht und dann hast du da quasi einen Temperaturabfall von 20 Grad. So. Ah. Das ist dann ein Problem, weil dann kannst du mal eben, bevor losgespielt wird, die Pellen wieder straffen. Ich erinnere mich, ich habe mal eine Silvestershow gespielt, irgendwo im Norden von NRW, mitten in der Knüste, in so einem kleinen Städtchen auf dem Marktplatz. Und das war wirklich kalt. Also ich glaube, -8 Grad war so die Temperatur. Und dann haben die, während wir spielten, haben die so Heißluftturbinen auf der Bühne angemacht. Ja, also auf der Bühne war es aushaltbar. Und dann haben die wirklich, dann wenn Setpause war, weißt du, wir haben so 3 Sets gespielt, haben die ausgemacht. Und da war wirklich so Instant Frost. Das war der Wahnsinn. Also da war wirklich, also du konntest wirklich gucken, wenn er das Ding ausgemacht hat, an meinem Standort, so, es fällt weg. Das war der Hammer. Und genau, das hast du also eher, also da hast du eher ein Thema mit, wenn's kalt wird. Und für diejenigen, die Keksdosenschlagzeuge spielen, also Acrylschlagzeuge von damals von der Firma Vahan, so ein deutscher Hersteller, so ein Edelhersteller, der hat damals keine Luftausgleichslöcher in die Kessel gebaut. Und Armin Rühl, seines Zeichens Drummer von Grönemeyer, hatte da mal bei diesem legendären Gelsenkirchen Open Air, wo es auch die DVD gibt, das Problem, dass sich da natürlich die Luft da drin ausgedehnt hat und die Trommeln dann irgendwann aussahen wie Luftballons. Und das war so ein ganz, da hatte der das Drumkit ganz frisch und so. Und dann genau, haben die tatsächlich da irgendwie mittags Löcher reingebohrt in die Trommeln, damit die Luft da raus kann und ja.
Ja, sonst reißt es irgendwann oder so, ne?
Ja, ja, genau. Das war auch eine ganz witzige Sache. Ja, und ansonsten hast du da aber mit Temperatur kein Problem. Früher war das natürlich, wo noch, also in den 60ern oder so, ne, wo mit Naturfällen gespielt wurde oder so ein Quatsch. Aber das ist ja jetzt alles synthetisches Material.
Ja, ne? Ja, also ich... Ja. Bei Kälte erinnere ich mich auch, okay, als ich noch damals mit der Big Band so, ne, da war ich immer froh, dass ich meinen günstig China-Kontrabass da noch hatte, irgendwie so meinen guten heutzutage, den würde ich da ungern mit rausschleppen irgendwie, wenn's so kalt feucht oder so vielleicht auch ist. Mhm. Und genau, ich erinnere mich auch an einen Silvester-Gig mit Daniel Kübelböck in Bodenmais im Wintersportort bei, ich weiß nicht, auf jeden Fall deutlich zweistellig minus und
ja.
Das auch irgendwie Heizpilze auf der Bühne, aber hat man gefühlt nichts von gemerkt. Ne? Und ich hatte echt so Handschuhe ohne Fingerkuppe und so, aber trotzdem doch so kalte Hände. Du freust dich, wenn du bei Linien, wo du sonst 16. spielst, irgendwie die Viertel angeschlagen kriegst, weil alles im Prinzip in Zeit Lupe abläuft, du bist dann da nach einer Stunde echt durchgefroren, wenn das so ein Silvester halt, ne, du musst auf jeden Fall mal bis nach 12 spielen und fängt halt abends irgendwann an, da bist du irgendwann wirklich durch.
Ja, auf jeden Fall, also ja, genau, aber ansonsten im Sommer ist Drums kein Problem, natürlich bin ich als Drummer, jetzt klingelt mein Fastenwecker, ich mach den mal kurz aus. So. Bin ich natürlich häufig auch so im Thema Backing-Tracks. Da guckt man natürlich, dass dein Laptop, ich habe immer so ein, hier, was man auch um eine Windschutzscheibe macht. Das packe ich dann mal beim Soundcheck um den Laptop drum. Ne? So ein Thermo, Shield oder so. Genau, habt aber auch eigentlich nie ein Thema mit gehabt. Also Laptop-Überhitzung oder so, das habe ich, glaube ich, auch eher Indoor, weil das ist ja Indoor tendenziell noch höhere Temperaturen eigentlich als draußen. Also ich sage jetzt mal so Klassiker, so im Schützenzelt oder so, ne? Also das ist ja, das ist die neue, also da, ich habe mal, ich, da erinnere ich mich, also ist dann, passt jetzt nicht ganz, weil es ja kein Open Air ist, sondern schon in einem Zelt. Aber da war so, ich glaube, 39 Grad an dem Tag. Und dann stand das Ding auf so einer Waldlichtung im Sauerland, wo keine Bäume drumherum waren, ja, und die haben das schon mit Wasser runtergekühlt. Also sie haben so Feuerwehrschläuche einfach da immer Wasser drauf gekippt und du sahst schon aus der Entfernung einfach so ein dampfendes Zelt. Und da war, wir haben das schon um 12 Uhr mittags aufgebaut und um 12 Uhr mittags war da, ich weiß nicht, da war schon 34 Grad Lufttemperatur in dem Zelt, ja, trotz Kühlung, ne? Kannst du dir vorstellen, wie das abends war, als da waren über 1000 Leute in dem Zelt. So, da hieß es dann auch erst pro Musiker pro Stunde ein Getränk, hat der Sänger dann direkt entgegnet mit, ja, pro Stunde ein Song.
Ja,
genau.
Definitiv, das muss man dann machen.
Boah, das war, da würde ich sagen, das geht auf jeden Fall als der wärmste Gig ever für mich in die Geschichte. Also bis hierhin, man weiß ja nicht, was noch kommen wird. Ne?
Ja. Ja, Wind ist dann natürlich noch ein Thema. Da erinnere ich mich auch an alles von quasi auch damals noch mit in meinen Anfangszeiten mal mit der Big Band irgendwo und da kommt ein so ein Windstoß und das kippen kollektiv alle Notenständer um von 25 Leuten so, ne? Und es ist wirklich so Chaos pur und bis das dann wieder losgehen kann, bis hin zu du fährst irgendwo einen halben Tag gefühlt mit dem Auto zu einem Open Air und sowas und dann gibt's was du sagtest, das tatsächlich hatte ich das auch mal in Hannover, ich weiß aber nicht an welchem See, aber dass wir da angekommen sind und da war gerade das Gewitter durch und hatte alles zerlegt. Da kommst du an, irgendwie sagst einmal Hallo und fährst halt wieder nach Hause, weil es nichts mehr zu tun gibt. So, es gibt kein Festivalgelände mehr.
Und hab's auch
schon,
Dinge.
Ja, genau. Und ich habe es auch schon erlebt, dass bei solchen Sachen, wenn es einfach zu krass stürmisch ist, dass ich mal, ich weiß nicht mehr, wo ich hätte spielen sollen. Auf jeden Fall waren die Rheinbrücken rings um Düsseldorf gesperrt, über die wir drüber gemusst hätten, wegen Orkanwarnung. Das heißt, da kannst du einen Gig nur noch absagen, wenn auch, oder auch in Essen haben wir mal ein Konzert abgesagt, weil einfach es Gefahr für Leib und Leben war. Den Leuten wurde gesagt, die sollen zu Hause bleiben, da kannst du halt schlechten Gig spielen. Ne? Mhm. Aber manchmal ist es auch, du kommst halt an oder die Lage ist so blöd. Ich habe mal hier in Essen, gibt es diesen Limbecker Platz, das ist so ein Einkaufszentrum und oben auf dem obersten Parkdeck, da stand mal eine Bühne, wo ich spielen sollte und dann sind wir auch dahin quasi aufgebaut etc. Und dann wurde das Wetter schlecht und es wurde unfassbar windig und da waren zwar so dicke Wassertanks dran, aber trotzdem hat irgendjemand beschlossen, dass es nicht safe ist und dass das Parkdeck gesperrt wird. Also Wind ist definitiv auch so ein Thema, wo man auch aber selbst bei einer kleinen Gartenparty mal immer gut drüber nachdenken kann, wo vielleicht also so Pavillons sind eh meistens eine ganz schlechte Idee, weil die im Zweifelsfall weder dicht sind, noch irgendwas halten. Die werden einmal kurz von der Böe angehoben, knallen irgendjemandem auf den Kopf oder ins Auge, habe ich auch schon erlebt. Und wenn, sollte man wirklich überlegen, okay, in welcher Ecke steht das Ding vielleicht ein bisschen windgeschützt oder irgendwas.
Ja. Also Wind kann, also wenn es jetzt unwettermäßig wird, ist die Bühne ein sehr, 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 sehr gefährlicher Ort. Ich habe das selbst mal erlebt, da wurde ein Konzert abgebrochen wegen Unwetterwarnung, wegen Sturm. Das war dieses legendäre Rock gegen Rechts Wochenende, wo auch bei Lindenberg, Maffei und Konsorten in Köln bei diesem riesen Open Air die Riesenbühne weggeflogen ist. Da war das, ich hatte gerade, muss ich dir vorstellen, mein Zeug im Auto, also wirklich Autotür zu und du sahst, ich guck raus und sehe von dem, das war am Kemnader See, sehe quasi diese Wasserflutwelle sozusagen, also diesen Regen kommen und da kommt so eine ultra fette Windböe. Und die Bühne war ja natürlich vernünftig gebaut mit zig Wassertanks. Und dann siehst du diese einen Tonnen schweren, also es ist immer eine Tonne dieser Wassertank, siehst du einfach, wie diese einen Tonnen Wassertanks durch die Gegend fliegen. Und eine Windböe und die Bühne sah aus, als hätte sich da ein Blauwal draufgesetzt. Das war einfach Schrott. Also eine Windböe. Und dann denkst du so, wow, okay.
Gerade, wie hieß dieser Kinofilm damals? Twister? Ich sehe gerade so Kühe um mich rumfliegen, weißt du, so Tornado.
Ja. Aber das ist, also eine Bühne ist halt einfach ein sehr gefährliches Segel. Ne? Da ist ja dann auch sehr viel so dran montiert, was dann kaputt geht. Und genau, und natürlich, wenn wir jetzt dann schon auch bei Sturm sind, Blitz. Ne? Also sobald du Blitz am Horizont siehst, sieh zu, dass du die Beine in die Hand kriegst. Ne? Also.
Ja, Und auch wenn man denkt, hey, das ist professionell gebaut, aber für den ganz krassen Ausnahmefall, na, hier bei uns in Essen am Baldeneysee sind öfter größere Open Airs im Seaside Beach, Fanta 4 und sowas, ne? Und da ist auch, wann war das denn? Die Anja war da auch, also vor 2-3 Jahren ist da mal die Großbildleinwand eine runtergekommen und ist Gott sei Dank genau neben die Leute gefallen.
Oh. Ja, ne, das sieht sonst, wenn die auf die Leute fällt, sind die Leute Matsche, sondern das ist schwer.
Ja. Also mir reicht schon immer, mir regelmäßig an so einer kleinen Wand, die zum Beispiel bei der ABBA-Show immer hinter mir hing beim Aufbau. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir den blöden Kopf an dem Ding gestoßen habe, weil ich jedes Mal vergessen habe, dass es noch nicht hochgezogen ist in seine finale Position.
Ja, genau. Nee, aber das ist also da wirklich bei Gewitter und so aufpassen. Da kann eine Bühne schnell ein sehr gefährlicher Ort sein, ne? Bei Sturm und vor allem auch bei Blitzeinschlag und so.
Genau, und dann sollte man wahrscheinlich genau im Hobbybereich wie im professionellen Bereich spätestens mit dem Veranstalter gute Absprachen treffen, was passiert, wenn. Ne? Genau. Das, weil sagen wir, du kommst irgendwo an und der sagt, ja, fällt halt aus, ist schlechtes Wetter, gibt halt nichts und so, aber du hast ja schon Auslagen gehabt, du bist schon hingefahren, was weiß ich, ne? Also das ist das. Keine Ahnung, ne? Gibt alle Möglichkeiten. Ich habe schon alles erlebt zwischen, du kriegst einfach deine volle Gage, es gibt ein teilweises Ding oder es gab vorher eine ganz klare Absprache. So, also wenn das Wetter nicht mitspielt, fällt es halt aus und wird verschoben oder was weiß ich. Ne? Mhm. Aber nur, dass es da, es ist immer blöd, wenn irgendwas nicht besprochen wurde und dann gibt es deswegen Krieg. So, das sollte man sich sparen, das macht keinen Spaß.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zum Thema Sturm vielleicht oder Wind, Akustik, Sound und Technik. Schall verfliegt gerade auch bei Wind. Das ist auch echt, soundmäßig ist ein Open Air meistens dankbarer als ein Indoor-Konzert. Ich habe es bei mir in meinen mannigfaltigen Shownotes als Drums sind im Default nicht mehr zu laut, grundsätzlich, sozusagen bezeichnet. Du hast natürlich in der Regel einfach viel weniger Reflexionsflächen und wenn, sind sie viel weiter auseinander und das führt dazu, dass der Schall natürlich nicht so dicht ist und du wärst dann erschrocken, wenn du mal auf einem großen Platz bist und trittst auf eine Bassdrum, wie unverhältnismäßig leise die auf einmal klingt, weil irgendwie nichts mehr zurückkommt. Und also Schlagzeug ist nach der Stimme direkt das Erste, was erstmal kräftig verstärkt werden muss, oft, ne?
Ja.
Hat man ja im Club erstmal nicht so das Bedürfnis.
Ja, und auch wenn du deine Bassanlage mal richtig ausfahren möchtest und sagen wir mal, du hängst da normalerweise eine Box dran, dass das Ding quasi halbe Leistung bringt und du drehst es auf 3 von 10, dann ist es Open Air auch manchmal kein Ding, 2 Boxen dran zu hängen, was dann das Doppelte an Leistung ausspuckt und einfach mal zu gucken, es auf 9 zu stellen und es stört überhaupt keinen anderen, weil es halt nur bei dir laut ist und ein Stückchen weiter schon gar nicht mehr so. Ne? Ja. Also das ist Open Air immer wieder erstaunlich. Und wenn wir da gerade schon bei dem Punkt sind, können wir da ja mal kurz drüber schnacken. Also das ist halt, sagen wir mal, das fängt dann beim Monitoring an. Also sagen wir mal, wenn ihr eure 3 Monitorboxen mitbringt, die kleinen, die im Proberaum doch immer für alle reichen, ist das vielleicht Open Air eine ganz schlechte Idee, so, weil der hinten steht, gar nichts hört von dem, was der Rest spielt oder so. Ja,
ja, also ich meine, gut, ich mache jetzt mal eine steile These, Andi, ich sag jetzt mal, 75% der Menschen, die hier zuhören und irgendwie ambitioniert, Amateur, semi-professionell irgendwie in Bands spielen, nutzen doch mindestens mal teilweise sowieso schon In-Ear-Monitoring. So. Und dann ist es natürlich, wenn die Open Airs eine gewisse Größenordnung erreicht haben, ich rede jetzt nicht von Rock am Ring, rede jetzt eher von selbst die kleine Stadtfestbühne, dann ist ja in der Regel ja eine Technik-Company, die ja eine PA macht und auch dann da Floor-Monitore noch zusätzlich hinstellt, die mal besser, mal schlechter sind, aber meistens zumindest in der Leistung ausreichend dimensioniert. Also das habe ich sehr, sehr selten, dass bei Open Air noch die Band die eigene PA mitnimmt oder so.
Ja, hast du recht. Also ich habe jetzt auch ganz an die Anfangszeiten, wo man einfach mal so quasi auf dem Gemeindefest so, liebe Jungs, wollt ihr da spielen? Da steht ein wackeliger Anhänger. Wenn ihr wollt, könnt ihr euren Stuff da mal draufpacken und mal eure ersten Gehversuche machen. Ja. Genau. Bevor man dann meistens spielen kann, kommt aber vorher noch der ja meistens irgendwie unangenehme Teil, also weil Open Air heißt halt oft großes Stadtfest, große Veranstaltung etc. Und dann hat man halt das Problem mit der Anfahrt, und dem Aufbau. Also es gibt irgendwie kein Durchkommen. Du brauchst den Passierschein. Wie heißt der bei Asterix und Obelix? Ich weiß nicht. Da ist meine Hassveranstaltung definitiv die Rheinkirmes in Düsseldorf. Bei dir auch, ja. Weil da kriegst du so einen blöden Passierschein und sie wollen dich trotzdem nicht durchlassen. Ne? Und das ist halt aber 38. auch in den letzten Jahren einfach krasser und schwieriger geworden. Also gerade bei großen Veranstaltungen ist es ja mittlerweile Standard, dass du dann ja irgendwo muss so ein riesiger LKW-Anhänger zur Seite gestellt werden, damit du mit deinem Auto überhaupt durchkommst. Und dann steht da auch nicht nur irgendein Hiwi, sondern da stehen zwei Polizisten mit Maschinenpistole im Anschlag, so ungefähr. Ne? Ja. Also das hat sich ja auch ziemlich verändert. Ja, das ist auf jeden Fall, muss man da vorher gut drüber nachdenken, wie weit komme ich überhaupt. Und ich weiß, ich habe so damals noch hier wie Latin Jazz Mafia Zeiten, da haben wir viel gespielt und da haben wir mal in Maastricht auf dem Stadtfest auch irgendwie gespielt und ich dachte so, naja, ich habe ja meine Bassanlage auf Rollen, ich mache das, wie ich das halt immer mache, ich parke halt irgendwo außerhalb und dann gehe ich halt eine halbe Stunde spazieren zur Not, ist jetzt nicht so das Riesending. Mhm. Die hatten aber so ein Kopfsteinpflaster und das war halt so uneben, dass du die ganze Zeit heben musstest, so, weil halt wirklich da so Löcher waren, wo selbst meine großen Rollen, wo ich sonst überall einfach drüber gerollt bin, waren völlig am Ende und ich weiß, dass ich so keinen Bock hatte, als ich endlich an der Location war. Es war eine totale Katastrophe. Aber manchmal geht's halt nicht anders, weil einfach Menschenmassen das unmöglich machen. Was fällt dir noch ein bei dem Thema?
Ja, alles das, was du gesagt hast, mit dem Unterschied, dass du ja ein paar Mal weniger gehen musst als ich. Ja. So, also als Drummer bist du da auf jeden Fall gelangmeiert. Das ist wirklich immer mit Abstand das Undankbarste. Rheinkirmes werde ich nie, also ich habe, wenn mich jemand für die Rheinkirmes anfragt, Grüße gehen raus gerade an Sebastian, da hätten wir zwei Shows spielen sollen. Ich habe zu dem Sebastian gesagt, ganz wichtig, weil das die, ich sag das mal jetzt, die üblichen Veranstalter sind, das heißt, die Gigs, die man sonst mit Reboot spielt, ohne jetzt den Namen zu nennen, und die jetzt auch nicht bekannt dafür sind, dass sie gut sind im Ausstellen von Passierscheinen und dergleichen. Ich habe den Sebastian sofort vorgewarnt. Rheinkirmes heißt immer problematisch bei Auf- und vor allem bei Abbau. Ja. Und das mache ich nur, wenn mir jemand garantiert, dass ich mit meinem Fahrzeug bis zur Bühne komme.
Aber das musst du dann ja morgens machen. Also ich kenne das nur so, da musst du dann morgens hin, deinen Kram aufs Gelände fahren, bevor die Menschenmassen kommen und Abbau, also zumindest. Also ich habe dann echt ich habe das ein paar Jahre gemacht und habe dann irgendwann mir hier extra so einen, bei Thomann so einen kleinen hier Wagen bestellt. So ein Caddy, weil du darfst ja sonst mit dem Auto erst aufs Gelände, wenn auch der letzte Besoffene beschlossen hat, jetzt ist gut, ich gehe nach Hause, so, ne? Und das macht halt keinen Spaß. Dann da, du bist eigentlich fertig, willst nur noch ins Bett und hoffst, dass es schnell leer wird und das passiert aber nicht.
Korrekt, ja. Genau. Und das habe ich aber ganz klar so ausformuliert und genau. Und dann habe ich das Sebastian auch so drüber gesagt, so im Sinne von, hey, also je nachdem, in welchem Zelt oder auf welcher Bühne ihr spielt, kann das sein, dass euer Auto wirklich 2, 3, 4 Kilometer entfernt steht, ja, und die lassen uns da nicht drauf. Da kannst du, selbst wenn du der Bundeskanzler höchstpersönlich bist, kommst du da nicht mit dem Fahrzeug aufs Gelände und lasst euch das gesagt sein, das kann sehr unlustig sein und lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich dann nicht ergeben, ich war nicht ganz so traurig in dem Fall, aber da habe ich für mich wirklich, es gibt die Rheinkirmes-Regelung bei mir.
Ja, aber das ist ja dann auch, du hast diesen Schein und trotzdem machen sie immer, also sie versuchen es ja erstmal dich abzuwimmeln, immer so, ne? Und wo du gerade Bundeskanzler sagst, da gibt's auch noch Tücken, also so Sicherheitsgedöns. Ne? Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der eine schöne Geschichte erzählt, der hat mit irgendwelchen Philharmonikern gespielt. Und es war eben auch so, dass das quasi, also so mit irgendwie live im ZDF oder irgendwas, ne, etc. Und die standen mit diesem Bus irgendwo in Köln an den Rheinwiesen und sind nicht durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Und dann irgendwann war das so quasi, okay, in 10 Minuten ist die Live-Sendung und dann müssen wir eigentlich spielen und so. Und dann irgendwann hat irgendjemand gesagt, nein, ihr müsst die durchlassen und dann totales Chaos und sowas. Ne? Oder auch gerade bei Hitze, jetzt war ja gerade der Petersplatz in Rom mal wieder öfter im Fernsehen und ich erinnere mich, dass ich mache ja ab und zu mal hier was fürs Bistum und vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich, oder vielleicht auch schon 5, hatte ich auch quasi das Angebot, hey, wir können in den Sommerferien da quasi Papstmesse, was weiß ich, auf dem Petersplatz spielen und ich war aber zu der Zeit genau mit der Family im Urlaub und bin dann auch nicht mitgefahren und dann habe ich nachher gefragt beim nächsten Job so, und wie war es in Rom und so, und dann kam so, boah, frag nicht. Irgendwie, wir mussten irgendwie 6 Stunden vorher da auf unsere Plätze wegen Sicherheitsgedöns und dies und das und hatten keinen Schatten und es war 40 Grad und ne, also sowas muss man dann, also gerade wenn es halt so krasse Sicherheitsvorkehrungen gibt, das macht das Leben sehr, sehr kompliziert auf jeden Fall.
Ja, wir haben mit Mind to Mouth die Kieler Woche eröffnet auf der Hauptbühne. Ja. Und das war noch, ich weiß nicht, ob es 22 oder 23, ich glaube es war 22, also da war Habeck noch sehr beliebt und der hat halt gesprochen zur Eröffnung der Kieler Woche. Ach, das war auch ein Popanz, kann ich dir sagen. Das war ein Popanz, genau. Also so hinter der Bühne, quasi im Backstage-Bereich, war das ganz entspannt. Da saß er mit uns am Tisch und war hatte ein paar Minuten und war super, super sympathischer Kerl. Also ich mach da keinen Hehl raus. Ich finde den auch immer noch ganz in Ordnung. Aber so in dem Moment, wo es quasi rausging in der Öffentlichkeit, was meine Herren. Und das war noch zu der Zeit, wo die Stimmung da, glaube ich, noch ganz okay war. Ich glaube, es war 22.
Ja, ja, aber da kann es ja passieren, so, oh, ich habe was am Drumset vergessen und du willst nur kurz irgendwie zum Drumset und schon hast du 3 Security-Leute auf dir liegen quasi. Ja, ja, so, ne?
Da wirst du auch, ich hab mal so eine Situation erlebt, das war schon ewig her. Also da war noch Angela Merkel noch die Kanzlerin, da habe ich in Berlin gespielt bei so einer Kundgebung von einer, was, Verdi? Ich weiß es nicht mehr, schon ewig her. Und da hat die Bundeskanzlerin irgendwie eine kurze Rede gehalten. Wir waren aber, während sie die Rede gehalten hat, auf der Bühne, weil wir direkt am Weiterspielen sollen. Ich stand so ein paar Meter von meinem Riser. Und wirklich aus dem Nichts rennt irgendjemand, der nichts Gutes im Sinn hat, auf die Bühne, auf die Bundeskanzlerin zu. Also so jemand, wo du auch sofort siehst, dass der nichts Gutes im Sinn hat.
Und im nächsten Moment hatte er einen Drumstick in der Stirn.
Nein, ich war es nicht. Ich schätze jetzt mal der Sicherheitschef oder so. Also keiner von denen, die so richtig grimmig aussahen, sondern eher so ein etwas kleinerer Typ. Aber der hat den irgendwie mit 2 gezielten Handgriffen, physisch zur Vernunft gebracht, um es mal vorsichtig zu formulieren. War ziemlich entsetzlich. Das Ganze spielte sich so 3,5 Meter von meinem Podest irgendwie ab. Ja. Und genau, also der potenzielle Angreifer war eher groß. Und derjenige, der ihn dann letztendlich da dingfest gemacht hat, der war auf jeden Fall mal 3 Köpfe kleiner. Also wirklich so eher sehr klein, aber offensichtlich ausgebildet, genau so einen Quatsch zu tun. Das war echt strange. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob die Kanzlerin das damals mitbekommen hat. So. Und die hat einfach weitergeredet. Vielleicht hat sie es auch im Augenwinkel irgendwie gesehen. Keine Ahnung, wie normal sowas ist. Aber ich fand schon, wenn ich überlege, was wir da an Sicherheitsvorkehrungen hatten, die haben meine ganze Hardware-Tasche ausgeräumt und jede Schraube 3-mal kontrolliert, so, ja. Ja. Und dass dann auf einmal random da einfach einer auf die Bühne rennen kann, fand ich schon bisschen strange. Da hat auf jeden Fall jemand gepennt. Aber ist ja alles gut gegangen irgendwie. Ja. Ne?
Aber auf jeden Fall dieses Thema, wenn ihr irgendwie Stadtfest irgendwas, also fragt auf jeden Fall vorher mal, wie ist das mit Parken? So, es ist immer eine Katastrophe, wenn man nicht hinter der Bühne parken darf, sondern wieder komplett aus der Innenstadt oder vom Festivalgelände runter muss oder irgendwas. Ne? Und noch schlimmer ist, wenn man vor Ort ankommt und keiner weiß irgendwas. So, ne? Und das ist das Schlimme ist aber auch, dass man manchmal Sachen abspricht und dann weiß vor Ort keiner was. Das ist
Klassiker.
Auch doof.
Klassiker hier schon mal für alle, die zuhören und mal irgendwie irgendwo in Duisburg auf dem Stadtfest spielen. Duisburg Duisburg stehen keine LKWs zur Blockade, sondern die haben dann tatsächlich so einen Mechanismus gebaut, wo so ganz schwere Fahrzeugbremsen aus dem Boden fahren. Und dann sitzt dann immer jemand in irgendeinem Büro und dann kannst du da anklingeln und sagen, hier, ich habe dir den Passierschein A38. Ja. Und dann sagt er, Kennzeichen bitte. Und dann sagst du ein Kennzeichen, sagt er, steht hier nicht. Du kommst hin rein. Genau, das ist immer gut, wenn man dann nochmal eine Telefonnummer vom Veranstalter oder von einem Ansprechpartner hat. Also das ist der Pro-Tipp, immer 2-3 Telefonnummern haben und die auch griffbereit haben, dass man in so einem Fall auch reagieren kann und dann erstmal nicht auf dem Schlauch steht und 20 Minuten beschäftigt ist mit, irgendjemand muss so einen Kontakt haben oder so. Ne? Das ist schon wichtig, sowas abzuklären.
Ja. Ich sag mal, wenn es jetzt nicht ganz so Bundeskanzler papstmäßig ist, dann kommt man aber mit gesundem Menschenverstand auch oft weiter. Ich weiß, dass ich letztes Jahr bei Reboot bei einem Gig ausgeholfen habe in Düsseldorf und wir sind in die Innenstadt gefahren und dachten, warum ist denn hier so voll? Weil wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass an dem Tag Länderspiel war. Und dann war auch der Platz, wo wir hin wollten, nochmal extra gesichert und so. Ja. Und ja, dann sind wir da auch bis zu so einer Dreifachsperre mit einem Haufen Polizei und so. Und der Typ war aber total lustig und nett. Und
ja,
so.
Ja, ja, die meisten.
Band
die
kann ja jeder meisten. Sagen und so, ne? Und dann ja. So, ja, aber wir haben Instrumente dabei. Okay, trommel mal was vor.
Ja, ja,
so,
ja.
So ungefähr, ne?
Ja, ja, die meisten Polizisten sind super lieb. Da könnte ich auch, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da letztens drüber gesprochen habe. Als ich Proberaum in der Innenstadt von Dortmund hatte, hatte ich so eine Phase, da habe ich super viele Schützenfeste gespielt und bin dann wirklich jeden Samstag Nacht um zwischen 2 und 4 Uhr morgens da wieder hingekommen, um das Auto auszuladen und so 200 Meter neben dem Proberaumkomplex ist so eine Großraumdisco. Und da standen die natürlich immer, um die ganzen Besowskis rauszuziehen. Und dann bin ich da immer hin. Und irgendwann haben die mich quasi immer blind durchgewunken, weil die mein Fahrzeug und mich erkannt haben. Ja. Ja, so. Und ach ja, das ist nur der Typ, der sein Zeug wieder in den Proberaum bringt. Und dann hatte ich ein anderes Auto, da haben sie mich direkt rausgezogen. Das hätte ich nie vergessen. Und ich denke so, oh, die haben mich wahrscheinlich nicht erkannt, aber ich das Fenster runter. Und dann sagt er wirklich, ach du bist es, ja komm, fahr weiter. Ja. So, also, ja, ja, das, die sind nicht alle böse. So, ne? Genau. Aber machen wir mal weiter. Was hast du denn? Du hast, Andi hat wieder hier mannigfaltige Shownotes geschrieben.
Ja, also wenn ich mich so an die Anfangszeiten zurückerinnere, wo man auch noch vieles selbst organisiert und so, dann ist wirklich der Klassiker, dass der Strom zwischendurch ausfällt, weil irgendjemand noch eine Kabeltrommel schnell irgendwo zwischengehangen hat und die aber nicht abgerollt hat. Das heißt, die ist heiß geworden und dann fliegt dieses Sicherungsding raus und alle stehen wedelnd um die Kabeltrommel rum oder so und dann du rollst es ab, bis der Strom wiederkommt. Oder irgendjemand dachte, er könnte noch mal kurz, da fehlt halt noch eine Steckdose für den Kühlanhänger vom LKW und den machen wir mal kurz mit an den Bühnenstrom dran. Und jedes Mal, wenn quasi die Kühlung anspringt, die ist ja wie beim Kühlschrank, geht ja. Die mal an und aus, je nach Temperatur. Und immer wenn die anspringt, hast du das Gefühl, einer gibt Gewehrschüsse ab auf der Bühne oder so, ne?
Also, weil du jetzt gerade so schön gesagt hast, jetzt gehen wir wieder von der Bundeskanzlerebene runter. Das habe ich mal in einem sehr großen Scale auf dem, ich glaube, Uni-Campus-Fest der Stadt Bochum erlebt. Headliner waren die H-Blocks und als war so ein riesen Open-Air und genau, als morgens Soundcheck gemacht wurde, war alles cool und dann kommt irgendwann, Konzert läuft und ich merke schon, boah, das klingt mal ein bisschen dünn alles so, ne? Ach, die lassen bestimmt noch ein bisschen Platz für die H-Blocks, soundmäßig, Lautstärke, Geduld. Dann kommt der Mischer von den H-Blocks mit so einer Test-CD irgendwie so in so einer Umbauphase, macht die an, schiebt den Fader hoch und sagt, diese Anlage hat keinen Bass, so spielen wir nicht. Und alle fingen dann an, im FOH-Zelt ganz panisch hin und her zu rennen, so, na, was machen wir? Und es war wirklich so, die PA, also wirklich Monster-PA, ja, ich schätze mal so 15.000 Leute da auf dem Platz, also schon, ne, potentes Holz, es klang, als hättest du so einen Low-Cut bei 200 Hertz gesetzt. So, denkst du, boah, das geht nicht, kannst du so nicht bringen. Und alle rannten hin und her. Und dann hat man in der Stromverteilung festgestellt, dass zu wenig Strom da war. Was war der Unterschied? Als morgens die Anlage eingerichtet wurde, waren die ganzen Grillhähnchen und Dönerstände noch nicht am Strom. Natürlich haben die unterschiedliche Phasen, aber es war einfach zu wenig Saft insgesamt da. Da musste jemand von den Stackwerken kommen und da wirklich noch, also die haben so zwei Generatoren.
Ins
Hamsterrad. Ja, die haben tatsächlich zwei Generatoren nachgeliefert und noch irgendwo was umgeklemmt, um einfach insgesamt mehr Leistung da auf den Platz zu bringen. Das war ein ziemlicher Bohai, aber dann war es gut. Und da konntest du echt sehen, in dem Moment, wo Strom da war, war der Sound so, wie es sein sollte. Ne? Das war der Hammer. Ja, man kann jetzt auch nicht zum Grillhähnchenwagen gehen und sagen, hey, mach mal aus hier für eine Stunde. Ist ein bisschen, wir machen gerade Soundcheck.
Ja. Das ist definitiv so. Und du sagtest ja vorhin auch hier mit In-Ear-Monitoring und etc. Und da habe ich es auch schon auf jeden Fall ein paar Mal erlebt. Ist auch tatsächlich schon mit dem Equipment des örtlichen Anbieters dann passiert, dass dann, wenn da so ein Riesenplatz ist und ein Haufen, ich sag mal, Handysignale in der Luft und dies und das, ne, dann sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ich sag mal, die günstig Variante vom großen T jetzt irgendwie, wo du jetzt dir eine Funkstrecke mitgebaut hast, die zu Hause im Wohnzimmer und vielleicht auch im Proberaum noch gut funktioniert, ist vielleicht auf dem großen Stadtfest, wo sehr viel Kram in der Luft ist und auch auf der Bühne eventuell 1000 andere Leute noch mit Sachen funken, dann sollte dein Funk auf jeden Fall gewissen Ansprüchen genügen. Kann eine Sollbruchstelle sein.
Wo Wobei das in einem Clubkonzert genauso passieren kann, ja, okay, wenn da 500 Leute mit Handys sind. Ne? Ja, also da, es lohnt sich, bei der Funke definitiv ein paar Euro mehr zu investieren, um da im sicheren Bereich zu funken. Sagen wir es einfach mal so, das ist so. Genau. Ja. Ja, das definitiv.
Genau. Ja. Viele Open-Air-Sachen sind ja, haben ja so Festival-Charakter oder Stadtfest hatten wir gerade auch schon oft. Mhm. Oder du, wenn die Bundeskanzlerin vorher spricht, nachher spricht, und dann ist immer ganz wichtig, nimm vielleicht nicht dein komplexestes Setup mit, weil es eventuell schnell rauf und schnell auch wieder runter muss. Also es muss ja nicht karnevalsmäßig sein, wo das Schlagzeug fertig montiert auf einer Palette quasi so auf die Bühne geschmissen wird irgendwie. Und in dem Moment, wo du deinen Schlussakkord gespielt hast, muss es aber eigentlich auch schon wieder im Auto sein, so, ja, ne, und die Bühne freigemacht sein. Aber ja, also oft ist es bei so Sachen so, dass der Zeitplan sich eh verzögert, weil der Bürgermeister seine Rede ein bisschen überzieht und dies und das und jede Band ein ganz starres Zeitkorsett hat, aber dann doch noch drei Zugaben spielt, weil ist ja gerade so schön. Mhm. Und dann wird es natürlich bei den Umbaupausen irgendwie gespart. Ne? Ich habe das letztes Mal, glaube ich, auch erzählt, dass, oder nicht letztes Jahr, letzten Sommer irgendwo hatte ich auch so ein Gig gespielt. Wo war das? Hagen? Nee, das war irgendwo anders. Wo es auch so war, vor uns hat so eine Big Band gespielt und dann haben wir mit einer, ich sag mal, Coverband gespielt, ne? Und das war im Prinzip so, dass die haben Schluss gemacht und eigentlich sollte es direkt weitergehen. Ne? Und da, also es gibt halt auch bei solchen Sachen, genau, also der Unterschied zwischen, du bist doch Tontechnik erfahren, der Unterschied zwischen Soundcheck und Linecheck.
Ja. Ja, kann man bringen, wenn das gut vorbereitet ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Also der Unterschied zwischen Soundcheck und Linecheck ist, beim Linecheck wird kurz geguckt, kommen alle Signale an, dann wird halt losgespielt. So. Ja. Und dann passiert halt so der Rest in den ersten 2-3 Songs. Und je nachdem, wie fit die Band und wie stabil die Band in sich ist und wie fit der FOH-Mann oder die FOH-Frau ist, geht das auch recht fix. Oder es bleibt problematisch. Das ist auch da von bis, ne? Also ich könnte jetzt auch von einem rabenschwarzen Szenario, ich erzähle das kurz, rabenschwarzes Open-Air-Szenario, haben wir mit Mind to Mouth gespielt, hatten regulären Soundcheck und dann hat nach uns aber noch eine Band gespielt, die Andis Rat nicht befolgt haben, sondern mit dem maximal komplexesten Setup angereist sind. Und die haben aber den gleichen FOH-Techniker genutzt. Das heißt, es musste umgesteckt werden. Und wenn ich sage umgesteckt, nicht im Sinne von, wir haben eine Plugbox, da ist so ein fetter Stecker, der wird abgemacht und dann kommt eine andere Plugbox ran, sondern wirklich die einzelnen XLRs.
Oh Gott.
Das ist zum einen zeitaufwendig und zum anderen vor allem fehleranfällig.
Da kannst du immer nochmal einen neuen Soundcheck machen.
So. Die Band überzieht natürlich, also ein volles Programm, egal, wir haben gesagt, nein, wir sind, ne, Steves Mantra ist immer all for the show, also das muss einfach, das muss das Paket sein, so, das muss jetzt losgehen, es muss krachen. Also, alles gemacht, los geht's. Das Intro donnert aus den Boxen, ich gehe auf die Bühne und hab so ein Zucken im rechten Auge, ich hatte In-Ears drin, aber ich habe keinen Funk, ich bin in der Kabel gebunden, also die waren jetzt noch nicht an meinem Monitor dran, sondern meinen Gehörschutz quasi. Und ich laufe an diesem Floor-Monitor so aus 2-3 Meter Abständen entfernt und der Bass, der da rauskommt, der hat mein Gesicht zerdrückt schon. Also so infernalisch, Leute. Ich
dachte, ja, der Bass oh mein muss Gott. Drücken.
Wenn das repräsentativ ist für das, was jetzt gleich passiert, wenn wir losspielen, das wird ein schlimmer Abend heute. Und leider war das exorbitant repräsentativ. Ich mache den Einzähler aus dem Intro raus und dann war erster Song so Waterfront mit dieser pumpenden Basslinie und dann mit diesem Shufflebass. Und ich dachte mir jedes Mal, also gleich fällt mir ein Auge aus dem Kopf. Das ist bei jedem Basston so. Da hat nichts mehr gepasst. Als ich mein Intro Fill gespielt habe, dachte ich, die PA platzt einfach. Also da passte gar nichts mehr. Ne? Das war sehr undankbar und das ist über dem Verlauf des Gigs so dann gewesen, dass es besser geworden ist, aber niemals okay war. Also es wurde weniger schlimm, aber der erste Song war einfach wie so eine Krachexplosion. Also das gar nichts mehr, nur Feedback und das war so das, was wahrscheinlich draußen ankam. Ne? Und auch auf der Bühne, ne? Weil der Steve hat immer gern zwei Floor-Monitore und hat immer so einen In-Ear raus. Das konntest du nicht ertragen. Das war selbst mit in ihr drin nicht so zu ertragen. Naja, also das kann passieren. Deswegen haltet euch an Andis Rat. Lieber eher das abgespeckte Setup. Und Linecheck. Genau. Ja, kann man machen, aber das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen üben. Ah. Also so, ne, wenn ich mir vorstelle, wie kann man das als Band üben, würde ich sagen, steckt mal alles euer Zeug ab, verstellt eure Geräte mal random und dann misst mal die Zeit, die ihr braucht, um das zu machen, wie es bei euch immer ist. So, ne? Das wäre vielleicht mal ganz gut. Also einfach mal die Zeit stoppen. Wie lange dauert das, wenn ihr mit eingepackten Taschen vielleicht nach dem nächsten Gig einfach mal die Zeit messen, wenn ihr euch beeilt, wie lange dauert das, bis ihr eure Cases ausgepackt habt und spielbereit seid? Das ist doch vielleicht eigentlich mal eine ziemlich gute Übung, weil da hat man ja, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, denkt man ja, das geht schnell und stellt aber fest, dauert aber trotzdem 1,5 Stunden.
Naja, das stimmt. So. Ich sag mal, die Komplexität, die man vielleicht beim Setup einspart, bei, ich sag mal, der Bühnenshow und der Interaktion mit dem Publikum, darf man das Open Air oft auf großen Bühnen gerne drauflegen, gerade wenn man jetzt von der Show her eher kleine Sachen gewöhnt ist, weil ähnlich wie der Schall verpufft, so verpufft auch so ein bisschen der Rest, weil gehen wir mal von so einem typischen Stadtfest aus, da ist ein Großteil gar nicht explizit wegen euch da. Die haben auch gerade was anderes zu tun, Mampfen, was weiß ich. Und es ist immer wichtig, dass dann irgendwie Frontmann, Frontfrau, wer auch immer, so ein bisschen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zieht. Ne? Vielleicht machen alle etwas ausladendere Gesten beim Spielen, als man das jetzt in einem kleinen Club machen würde. Also will sagen, das kann halt auch so ein Ding sein, dass man auf einmal denkt, boah, die sind aber alle weit weg. Ne? Und gerade wenn das für euch als Band wichtig ist und das gute alte kommt mal ein Stück nach vorne, kommt man sich zwar ein bisschen bescheuert vor, das am Anfang der Show alle 5 Minuten zu sagen, aber es macht halt nachher einen riesen Unterschied, wenn man welche dabei hat, die es auch wirklich tun. Ja.
Nichts ist schlimmer, wie wenn du um 18 Uhr auf dem Stadtfest anfängst und die Meute da ist, aber einfach noch so gar keinen Bock hat. Ja. Ich erinnere mich an so eine auch relativ großes Open Air in Soest, ist das Altstadtfieber oder so. Da habe ich mit so einer nicht ganz so, ich sag mal, nicht ganz so hart wie Times Like These, aber schon in diese Richtung gehend. Da mal so eine Show gespielt, weiß ich noch, erster Song Paradise City, Guns N' Roses. Und dann stehen so, ich würde sagen, so 600 Menschen mit verschränkten Armen in einem Halbkreis vor einer ziemlich großen Bühne. Die Bühne hatte 2 LED-Walls, also war schon fett so, ne? Aber stehen 600 Leute so vor dir in einem Halbkreis. Erster Song Paradise City, und das ist ja nochmal ein Song, der, ne? Also, das ist ja nicht ein bisschen mit den Zeh ins kalte Wasser halten, das ist ja direkt eine Bombe in den Pool, so, ne? Das ist ja auf jeden Fall mal, okay, wir fangen jetzt wirklich an. Das ist jetzt nicht, wir gucken mal. Und dann ist das Intro, der endet ja mit so einem Double-Time-Part, irgendwie Double Bass und fettes Solo und gedönt so. Und dann würde ich sagen, von den 600 fanden das 200 auch ganz toll und die haben dann, ein paar haben dann auch das Bierglas kurz auf dem Stehtisch abgestellt und dann hörst du so vereinzelt. Aber man muss sagen, irgendwann kam der Bürgermeister, machte seine Rede und dann war der Platz so, dann kamen die alle ganz nah und dann blieben die aber auch da und dann haben wir das zweite Set gespielt, das war dann richtig cool. Ah. Aber das erste Set war echt, man hatte so ein bisschen Angst, dass man niemandem wehtut, wenn man den nächsten Song spielt.
Ja, darf man dann erstens nicht persönlich nehmen und zweitens wirklich gucken, ob man es irgendwie, also meistens ist, wenn man sich einzelne Leute raussucht, mit denen irgendwie Späßchen macht, die anspricht, eine einzelne Gruppe am besten irgendwie, die da vorne animiert, dass die quasi die Icebreaker machen, das hilft auf jeden Fall schon viel.
Du hast halt gewonnen, wenn du Frontmann hast wie Marvin.
Das das ist natürlich immer, ja.
So, da wird alles gut. Egal, ob die Leute Bock haben oder nicht, irgendwann haben die Bock auf jeden Fall. Das geht gar nicht anders. Das hilft. Hilft, selbst auch wenn es mal nicht so cool ist. Also, aber ich habe ja letzte Woche im Wuppertal gespielt, also da, wo wir letztes Jahr quasi Historisches geschaffen haben, du erinnerst dich.
Ach so,
war das letztes Jahr? Ich glaube, das war letztes Jahr, ne? Auf dem Platz. Anders als im letzten Jahr war diesmal auch das Wetter ganz fantastisch. Dementsprechend war der Platz auch sehr, 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 sehr gut gefüllt. Und im dritten Set gab es einen Stage Dive. Ja. Also war in Ordnung für Street Food. Hat schon Spaß gemacht, ne?
Ja.
Das, was Andres gerade gesagt hat, so ein bisschen größer gestikulieren, würde man das so sagen? Also ein bisschen visuell sich größer machen, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben, wobei man da natürlich auch immer sagen muss, wenn ich jetzt Open Air einen Blues-Gig im Weinkeller, im Weingarten spiele, dann natürlich nicht. Ja? Oder wenn ich Open Air vielleicht eine Trauung untermale, da vielleicht nicht. Ne? Sehr schön.
Ja, nee, bei der Trauung hat man dann wahrscheinlich auch eher keine Dezibelprobleme mit dem Ordnungsamt, die da mit so einem Messgerät vor der Bühne stehen und wild mit den Armen wedeln, ne, und auch nicht, dass um 22 Uhr die Polizei die Bühne stürmt. Da gibt's ja wirklich auch Veranstaltungen, die da sehr penibel drauf achten, weil im Prinzip das so ist, okay, wenn ihr hier 2 Jahre überzieht, dann ist die Veranstaltung Geschichte, so, ja, ne, wo man also wirklich auch nicht dieses, ja komm, dann spielen wir noch 3 Zugaben am Ende, sondern das fragt man vielleicht vorher auch mal, wie ist das hier bei euch Usos, kann man bis 22:30 locker spielen, weil eh das ganze Dorf auf den Beinen ist, oder ist es wirklich so, dass dann nachher hier es Probleme gibt, also wie ist das, wollt ihr wirklich um 10 Schluss haben, wie im Vertrag steht, oder ne, solche Sachen halt absprechen. Also sprechenden Menschen kann immer meistens vielleicht.
Ich hab's gerade, ich dachte, ne, leider nicht immer. Ja. Also ich würde auch immer sagen, sprechende Menschen kann immer geholfen werden, aber da haben wir so eine, ich finde, da messen wir gesellschaftlich öfter auch mal mit zweierlei Maß, so was so Lärmschutzangelegenheiten angeht. Also ich finde das immer so faszinierend, dass oft ja auch in den gleichen Köpfen so Situationen entstehen können wie ein fettes Motorradfahren, ja, ist absolut okay. Aber dass der Nachbarsjunge 2-mal in der Woche 20 Minuten akustisches Klavier spielt, das kriegt man nicht verpackt. Ich habe nichts gegen motorradfahrende Menschen, alles cool so, aber das ist für mich so ein sehr griffiges Beispiel. Das ist ja gesellschaftlich total akzeptiert, warum auch immer. Ja? Ich bin jedes Mal erschrocken, wenn ich an der Ampel stehe, da fährt ein Motorrad vorbei und denke, wie kann das gleichzeitig so sein, dass hier um Punkt 22 Uhr in der Innenstadt, wo sowas halt mal ist im Sommer, das weiß man ja auch, wenn man in die Innenstadt zieht, ne, das ist ja auch immer so ein Ding, wie kann das quasi in einem Gesetzestext sozusagen gleichberechtigt sein? Das verstehe ich nicht. Aber ja, sollen sich dann die Juristen drum kloppen.
Naja.
Genau, aber das gibt's, manchmal gibt's das natürlich auch. Wir haben das, ich glaube, das war auch mit Reboot. Könnte das Bottrop oder so gewesen sein. Wir haben in irgendeiner Innenstadt gespielt. Da war auch so Punkt 22 Uhr, hatte uns der Veranstalter nochmal gesagt, Jungs, ihr müsst um 2 vor aufhören, sonst wirklich, ne? Und dann hörten wir auf. Und dann standen aber wirklich an diesem Platz, waren so ganz viele Balkone, und dann standen die alle auf dem Balkon und schrien von dem Balkon runter, zu. Und als Ordnungsamt stand aber schon so, ne? Und dann haben die, fing einer an mit, weiß nicht mehr, was die da gesungen haben, irgendwie, ne? Weg mit dem Ordnungsamt oder so, keine Ahnung, ne? Und dann hat sich das Ordnungsamt quasi, durch diese Balkonpräsenz noch bestechen lassen, und dann hat der Marvin noch gefragt, irgendwie, ja, was wollt ihr denn? Wollt ihr was Ruhiges? Na. Und dann war, ich glaube, Killing in the Name of, um das Ausrufezeichen zu setzen. Und da waren auch alle happy. Ja. Also das gibt's in beiden Richtungen, aber mir hat man auch schon mal am Friedensplatz auf dem Riesen Open Air den Strom abgedreht um 22:01 Uhr. So, wären noch 4 Takte zu spielen gewesen, einfach mittendrin aus. Ja, danke dafür.
War hier, gesetzliche Hannover. Pause.
Hannover hat das ganz krass hier. Maschsee-Fest, weißt du, was die haben? Die haben einen Zeitschaltlimiter an der PA, weil die so wegen Anwohnerbeschwerden, was lustig ist, weil ich habe mal geguckt, da sind gar keine Anwohner, aber wahrscheinlich dann, wenn die Menschen nach Hause gehen, das Ding wahrscheinlich, da an den Häusern vorbei.
Ja, das schallt halt doch auch manchmal weiter, als man denkt, ne?
Ja, auf jeden Fall ist da um 22 Uhr springt dann Hardlimiter ein. Das hatten wir einmal mit Mind to Mode, sind 5 Minuten drüber gekommen, und dann bist du so im Zugabenfinale und es ist wahrscheinlich gerade so Just Can't Get Enough oder irgendwie so ein Quatsch oder Shout oder was weiß ich. Und es geht los, so spielt's, und auf einmal so, boom, ich denke, was ist jetzt los, Stromausfall? Weil du hast halt, da geht es runter, ich glaube, auf 75 dB, so. Und das, ich dachte, Bassdrum kaputt. Das Licht aus? Nee, Licht ist an, Strom ist es nicht, okay. Ja, die haben eine Zeitschaltuhr. Einfach, da macht's klack und dann ist leise. Gibt es, ne?
Ja, ich glaube, da, hast du noch was?
Nö.
Ich glaube, dann haben wir das ausufernd behandelt, und genau, jetzt für den Sommer, der vor uns steht, wenn du deine nächste Open-Air-Veranstaltung hast, fallen dir vielleicht 1-2 Sachen im Vorfeld ein, über die du vielleicht nochmal nachdenkst. Mhm. Und genau, ja, dann war's das für heute. Mhm. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg mitnehmen konntest, dann abonnier uns doch, gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingsplattform, zum Beispiel den 50. Stern oder die 50. Bewertung auf Spotify gerade. Erzähl gern anderen Musikern und Musikerinnen von Hauptsache Grooved, und spendier uns doch einen kleinen kreativen Kaffee im Monat, indem du bei Patreon so einen, ja, was ist das, einen symbolischen Euro pro Folge oder so raushaust. Genau. Und dann gibt's hier weiterhin frische Folgen. Und bis zum nächsten Mal. Bleib dran, bleib laut, bleib trocken oder windgeschützt oder was auch immer. Und in diesem Sinne,
Hauptsache grooved.